Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge 38, in der wir über innovative und smarte Motorradbekleidung gesprochen haben. Und wenn euch die Airbag-Westen dabei etwas zu kurz gekommen sind, dann hatte das einen Grund. Wir wollten dieses Thema nämlich nochmal mehr Platz einräumen. Und das lag auch daran, dass die Servicekollegin Mona Pekarek dieses Jahr einen umfangreichen Test beiwohnen konnte. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und Mona, vielleicht kannst du uns gleich erklären, was daran so besonders war.
Genau, hallo erstmal. Ja, wir haben zuvor schon öfter natürlich Airbag-Westen verschiedenster Art bei uns in der Redaktion gehabt. Und haben dann natürlich immer eine Anprobe gemacht, haben uns das genau angeschaut, die Dinger gewogen und so weiter. Aber sind natürlich nicht damit zur Probe gestürzt. Das hat zum einen natürlich den Grund, dass jeder Sturz sowieso anders ausgeht und aussieht und sich da quasi nichts Reproduzierbares hätte messen können. Und zum anderen ist es natürlich extrem schwierig, dann da eine adäquate Messmethode zu entwickeln und vor allem das allein in unseren Redaktionsgebäuden in Stuttgart zu machen. Dann haben wir in der Vergangenheit schon einmal im ADAC zusammen einen Crashtest gemacht und haben da eben den Fokus drauf gelegt, dass diese elektronischen Westen, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, wie schnell die eigentlich auslösen, ob sie zuverlässig quasi vor dem Aufprall aufgepustet sind. Genau, das hat uns aber nicht gereicht, weil letztlich wollen wir ja herausfinden, ob die denn auch überhaupt sinnvoll sind, ob sie schützen und ob sie auch besser schützen als normale Protektoren in unseren Jacken. Und genau, daher haben wir uns einen Testpartner gesucht und dann endlich einen adäquaten Test quasi aufbauen können.
Und das war Autoliv in Schweden, oder?
Ganz genau, das war die Firma.
Ja, was machen die normalerweise?
Normalerweise sind die quasi Zulieferer in der Automobilbranche, also eine riesige Firma und auch, also nicht nur, aber auch vorrangig eben im Airbag-Bereich, also gerade bei Autos.
Und ich würde tatsächlich gerne gleich nochmal auf die ganz grundsätzlichen Typen oder die unterschiedlichen Bauarten, die es da gibt, eingehen. Aber was war jetzt bei dem Test? Also ich glaube beim ADAC, ich erinnere mich daran, da hatten sie doch auch eben so einen Crash-Test-Dummy mit einem Airbag auf dem Motorrad geschnallt, das seitlich, glaube ich, in so ein Auto rein crashen lassen. Und ja, dann konntest du halt eben messen, wie die Auslösezeit ist und so weiter. Und wie war da jetzt der Testaufbau?
Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, hatten wir damals quasi nur in Anführungszeichen getestet, wie schnell die auslösen und kamen dann eigentlich auch zu dem Ergebnis, dass alle, das waren damals, glaube ich, 3 oder 4 Testkandidaten, relativ ähnlich schnell und zuverlässig auslösen. Das waren rund 80 Millisekunden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich sehr schnell und auch sehr, sehr gut. Und jetzt ging es eben darum zu testen, wie wirkt sich das Ganze auf den Körper aus. Also die Sensorik im Prinzip war bei dem Testaufbau jetzt in dem Dummy selbst drin, der dann die Airbag-Weste natürlich anhatte. Und wir wollten rausfinden, wie sehr sich der Brustkorb des Dummies verformt mit den verschiedenen Airbag-Westen bei einem Aufprall.
Okay, also eigentlich war das dann damals ja relativ viel Aufwand dafür, dass dann eigentlich fast das gleiche Ergebnis bei allen rauskam, oder?
Genau, das war tatsächlich so auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Gerade wenn das auch unterschiedliche Systeme in den Modellen eben sind. Aber das hat uns, also es war schon ein wichtiger Test, weil wir natürlich, die Airbag-Entwicklung ist noch nicht so alt und wir erstmal überprüfen mussten, auch für die Leser und für die Käufer zur Überprüfung, ob das, was sie sich da unaufgeblasen anziehen, ja auch zuverlässig auslöst und schnell auslöst.
Ja, dann wäre das doch ein ganz guter Zeitpunkt. Also ich glaube, da hat sich ja auch, also alle paar Jahre tut sich da ja doch einiges, aber es gibt ja grundsätzlich immer noch diese 2 Auslösearten, eben mit so einem Sensor, der das Ganze elektronisch misst und dann eben den Zustand erkennt. Und eben mechanische Lösungen gibt es ja auch immer noch. Und dann wird es schon komplizierter, weil dann gibt es Sachen, die nur für drunter sind, nur für drüber. Dann gibt es so Einbaulösungen, die du dir in eine vorbereitete Textilkombi irgendwie baust. Dann gibt es ja auch irgendwelche Lederkombis für die Rennstrecke, wo das dann ganz, das Ganze schon verbaut ist. Und was mich jetzt nochmal überrascht hat, ja, nicht nur, dass es diese mechanischen Lösungen immer noch gibt, sondern dass die auch teilweise gar nicht so viel günstiger sind. Also ich sag mal, vor 2-3 Jahren war das ja eher noch so, dass diese sensorgesteuerten Westen haben so mindestens 500 Euro gekostet, meine ich. Und die mechanischen Lösungen waren halt dann so die, ja, ich will jetzt nicht sagen die Low-Budget-Lösung, aber war halt doch günstiger. Dann konntest du das natürlich auch immer selber wieder ausrüsten, nachdem es ausgelöst wurde, indem du halt die Kartusche tauscht.
Genau, also das ist, ist im Prinzip schon noch so, dass man sagen kann, die sind noch günstiger, ja, und halt auch wesentlich unkomplizierter. Du musstest keine Software updaten und bist dir einfach auch quasi sicher, also unabhängig davon, dass das System aktiviert ist, du verbindest selber dein Motorrad mit einer Reißleine, mit deiner Weste und hast somit selber wie bei einem Anschnallgurt dafür gesorgt, ich bin jetzt angeschnallt sozusagen und musste dich eben nicht auf das System verlassen. Genau, und dann ist es natürlich auch so, dass klar, diese Entwicklung von der Sensorik, die du vorhin angesprochen hast, es ist auch nicht nur ein Sensor, sondern viele verschiedene Sensoren, die verschiedene Parameter ständig messen, war natürlich teuer, aber an sich ist das Bauteil natürlich, sage ich mal, nicht so viel teurer als eine mechanische Lösung. Und wenn das dann einmal steht und gut ausgereift ist, dann habe ich auch beispielsweise Hoffnung, dass in Zukunft generell, während natürlich eigentlich alles teurer wird, vielleicht es Airbag-Westen gibt, die eben auf dem Algorithmus, sag ich mal, aufbauen und einfach insgesamt ein bisschen günstiger werden.
Ja, also momentan, ich habe vorhin nochmal die Preise gecheckt, es sieht tatsächlich so aus, dass das natürlich auch alles teurer geworden ist. Ja. Also wenn du dir jetzt so eine Smart Jacket von Dainese anschaust, die kostet mittlerweile 700 Euro. Das ist eben so eine typische Lösung für drunter, für drüber, für viele Gelegenheiten. Bei Alpine Stars gibt es auch mehrere Modelle. Der Tech Air 3 kostet 530 Euro, der Tech Air 5 kostet 700 Euro. Bei Helite kostet das mechanische Modell 550 und das E-Turtle, also die elektronische Variante, kostet dann 689. Und recht günstig ist es noch bei Held, diese Clip-In-Lösung, die kostet nur 380 Euro. Da hast du allerdings dieses Abo-Modell.
Also das ja, ist auch was wieder dann was, letztlich was auch wieder auf den gleichen Preis kommt. Also wenn man sich das mal eben dann ausrechnet. Das Abo-Modell kann man vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Das ist quasi alle Produkte, die mit In-Motion-Systemen arbeiten. Das ist eben auch ein Anbieter, der eben den verschiedenen Herstellern dann wiederum sein System zur Verfügung stellt. Kaufen quasi das Produkt, also die Hülle. Ich glaube, es ist auch ein Testzeitraum inklusive, dass man das Ganze erstmal aktivieren kann. Und bezahlt dann sozusagen entweder mit einer Kaufoption oder monatlich oder jährlich für die Software sozusagen.
Ja, ich glaube, das war auch so, dass du das im Winter dann zum Beispiel auch aussetzen konntest oder du konntest auch sagen, dass du jetzt hier den Track-Modus möchtest oder den Straßenmodus. Also
genau.
Das ist tatsächlich dann doch im Detail recht unübersichtlich. Aber andererseits muss man auch sagen, man kann es halt für seinen persönlichen Fall, ja, kann man sich wirklich überlegen, was brauche ich wirklich? Also genau. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und diese In-Motion-Geschichte, also die gibt es halt auch mittlerweile bei Climb und bei RST und bei ein paar anderen Herstellern. Also da tut sich schon auch einiges.
Genau, und auch beispielsweise hat Held jetzt auf der EICMA ganz frisch ein neues Modell vorgestellt, wo auch unter anderem dann die Schultern, der Schulterbereich mehr abgedeckt ist. Bei dem Modell davor war das ja nicht der Fall. Genau, und auch wieder gemeinsam mit In-Motion. Das war jetzt da die große Neuheit, sage ich mal.
Ja. Und was mir auch noch einfällt, noch als kleine Randnotiz, ich glaube, bei Helite war das, da hatten die Westen tatsächlich auch noch einen Rückenprotektor drin.
Genau, aber das haben sie eigentlich alle.
Echt? Haben die das alle? Okay. Ja, ich hab halt hauptsächlich Erfahrung mit dieser Dainese Jacke, die ich jetzt ja seit ein paar Jahren im Dauertest sozusagen habe. Und die hat eben, ja, ich sag mal, nichts drin. Mhm. Und das ist schon so ein Ding. Ja, also wenn du da so einen Knopf zumachst, dann vibriert die und signalisiert eben auch mit so einer grünen LED, ich bin jetzt bereit. Aber gleichzeitig fühlt es sich halt komisch, weil du dir letztlich nur so eine Weste halt überziehst und man fühlt sich total. Dann auch so ein bisschen nackt.
Also. Genau, das mit den Rückenprotektoren hat natürlich auch durchaus einen Sinn. Also die meisten, beziehungsweise die drei Modelle, die wir im Test hatten, haben da noch einen mit eingebaut. Manche kann man dann auch rausnehmen. Aber wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man auf einen spitzen Gegenstand aufprallt, das ist ja auch eben ein Vorteil, den quasi passive Protektoren gegenüber dem Airbag schon haben, dass sie eben einen gewissen Durchstoßschutz auch bieten. Und das wäre jetzt was, wo man sagen kann, vielleicht ist es doppelt dann sogar noch besser. Ja.
Ja.
Werbung.
Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride. Was mich da auch am meisten noch überrascht hat eigentlich, war, dass die mittlerweile auch Offroad-tauglich sind. Also da, ich glaube, wir hatten das auch mal irgendwie angerissen. Ich glaube auch bei dem Thema zur Rallye Dakar. Mhm. Also das hat mich eigentlich am meisten umgehauen, ja, dass wo man halt sagt, da fällt man vielleicht doch mal öfters, dann vielleicht nicht schwer, aber man kippt halt öfters mal um, dass das tatsächlich so weit ist.
Genau, das ist halt jetzt nicht so, dass die per se Offroad-tauglich sind, sondern es gibt halt spezielle Modelle, die dann auch einen speziellen Offroad-Algorithmus drin haben. Und das beruht natürlich auf super vielen Daten, die jetzt beispielsweise Alpine Stars, die ja eine der ersten waren, die den Offroad-Airbag speziell für die Dakar, als es ja dann auch Pflicht wurde, da mussten ja die Hersteller eine Lösung quasi finden. Und die dann eben da was entwickelt haben auf Grundlage von unzähligen Sturzdaten von ihren Fahrern, die sie natürlich haben. Das ist bei Alpine Stars beispielsweise einfach ein großer Vorteil. Genau, und da, klar, sieht man auch immer wieder mal bei kleinen Umfallern, wo eigentlich nichts passiert wäre, löst dann der Airbag schon mal aus. Da muss man eben die paar Minuten investieren und da selber die Kartuschen wechseln. Aber im Großen und Ganzen haben wir da ja auch schon mal mit dem Mike Wiedemann drüber gesprochen, der ja jetzt schon zweimal eben mit dem Airbag teilgenommen hat bei der Dakar. Und für ihn war das schon ein großer Benefit und hat auch nicht groß gestört. Also das
Ich meine, klar, also das ist natürlich auch nicht zu vergleichen. Also wenn die dann natürlich mit, keine Ahnung, 160, 170 über die Dünen quasi fliegen, ist das natürlich schon nicht schlecht, sowas, so ein Sicherheitsfeature dann noch dabei zu haben. Und wenn ich da jetzt irgendwie gemütlich Enduro wander und mich dann da irgendwo umhaut im quasi Schritttempo, das ist natürlich ja schwer genau, irgendwie es ist zu vergleichen.
So ist es. Und die Dakar ist einfach tatsächlich oder generell der Rallye-Sport einfach ein sehr gefährlicher Sport. Und da finde ich es natürlich prinzipiell sehr gut, dass sich die FEM da auch Gedanken macht, wie man das Ganze sicherer machen kann. Klar wird es, sage ich mal, nicht vor allem schützen. Aber gerade in dem Bereich, wo es dich auch nicht, wie wir es gerade schon mal hatten, wirklich stört und dich vielleicht sogar hindert, dadurch, dass du eben nicht diese langsamen technischen Passagen hast, sondern die meiste Zeit wirklich schnell fährst, finde ich es wirklich gut. Und wie du auch schon gerade gesagt hast, bei deinem langsamen Enduro-Wandern oder generell Enduro-Sport, wo du halt doch eben auch mal Hindernisse, technische Sachen hast, da kann es natürlich schon sein, dass auch einfach durch das Gewicht und durch die Masse, die du halt zusätzlich am Körper trägst, A, natürlich weniger Luft zum Körper kommt, wenn du den Fahrtwind eben sogar noch weniger hast und B, dich das einfach quasi motorisch ein bisschen einschränkt.
Hm. Ja, ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil ich dich natürlich auch fragen wollte, wie du das persönlich siehst. Aber ich wollte noch fragen zu dem Test da in Schweden. Also was waren da für Modelle dabei? Waren das dann auch welche mit Reißleine eventuell oder sind die eigentlich so auf dem absteigenden Ast so ein bisschen?
Ja, also wenn man mit den Händlern oder Filialen spricht, dann ist es schon noch so, dass die noch oft gekauft werden. Die elektronischen gewinnen so ein bisschen an Interesse, auch einfach, weil es jetzt so eine gewisse Reife auf dem Markt schon irgendwie vorweisen kann und natürlich die Leute das auch gerade eben im Motorsport erfolgreich anschauen können. Deswegen haben wir uns, sage ich mal, gerade auch, weil die Reißleinmodelle irgendwie so eine Art ausentwickelt sind. Also ne, das funktioniert gut, die Luftsäcke sind an der richtigen Stelle. Und daher haben wir uns jetzt auf elektronische Modelle beschränkt, einfach auch, weil es dann eben die aktuellsten waren. Leider wurden es dann letztlich nur 3 verschiedene Hersteller. Das hatte verschiedene Gründe. Bei den manchen war, sag ich mal, das neue Modell noch nicht fertig. Bei anderen haben wir keine Rückmeldung bekommen zum Test, war dann wiederum schade. Aber wir haben es trotzdem auch mit 3 Modellen durchgeführt und, glaube ich, ganz interessante Ergebnisse da eben rausgefunden.
Ja, Ergebnisse, was waren denn die Ergebnisse? Da genau, darfst du schon verraten, glaube ich, das war ja schon im Heft.
Genau, ich darf das erst verraten, das haben wir alles schon veröffentlicht. Und wir haben quasi, also was wir rausfinden wollten, war eben, wie gesagt, der eine Parameter, wie sehr sich der Brustkorb verformt. Das Ganze hat dann stattgefunden mit einem Aufprall von ca. 21 km/h. Das kann man jetzt natürlich für sehr langsam erachten. Da muss man aber dazu sagen, auch beispielsweise bei Helmtests sind umgerechnet die Geschwindigkeiten sehr niedrig. Das hat zum einen den Grund, dass Motorradfahrer hören das zwar nicht so gerne, aber es ist einfach, sobald du wesentlich schneller direkt irgendwo einschlägst, bist du als Motorradfahrer einfach sehr schlecht geschützt, egal was du um dich rumwickelst. Das ist einfach anders wie bei einem Auto. Und daher ist die Geschwindigkeit viel niedriger gewählt und auch, weil wir halt schon auf die Unfallstatistik geschaut haben und die meisten Unfälle tatsächlich eher im Stadtverkehr beziehungsweise nach längerer Rutschphase auch passieren. Also entweder man, sage ich mal, kollidiert im Stadtverkehr mit einem Auto beispielsweise, Vorfahrtsgeschichten, oder man fällt selbst durch einen Fahrfehler, rutscht dann längere Zeit, wodurch natürlich sich die Geschwindigkeit verringert und schlägt dann beispielsweise eine Leitplanke ein. Mhm. Ja, jetzt wolltest du aber auf die Ergebnisse eigentlich zu sprechen kommen. genau, die kann ich dir eben mitteilen. Am besten hat abgeschnitten die Weste von Helite. Das war eben die E-Turtle 2.0, die du gerade schon angesprochen hast. Da hat sich der Brustkorb um 44 mm verringert. Und das sind quasi umgerechnet 33% Reduzierung der Brustkorbquetschung im Vergleich zu dem Dummy ohne Protektor. Den haben wir natürlich im Vergleich auch getestet. Und da hat sich der Brustkorb um 66 mm eingedrückt. Und genau, das sind dann rund 2 cm weniger, wo man sich jetzt natürlich schwer vielleicht was drunter vorstellen kann, wenn man so selber mal auf seine Rippen drückt und dann versucht, 2 cm reinzudrücken. da ist ja nicht so viel Spielraum. Ja. Und es ist natürlich auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Ne? Genau, das war bei Helite tatsächlich am besten. Die E-Vest von Held war quasi auf Platz 2 mit 57 mm. Also dann eben nur noch 13% Verringerung. Und der Tech Air 5 von Alpine Stars mit 60 mm, also 9% Reduzierung von der Quetschung des Brustkorbs.
Ja, das ist halt immer, glaube ich, auch schwierig, weil das einfach so auf den Unfall dann drauf ankommt. Und wahrscheinlich hilft alles ein bisschen was. Und dann gibt es wieder ganz viele Situationen, wo dir auch einfach ein Airbag, keine Ahnung, eben keine schweren Verletzungen verhindern kann. Aber ja,
das genau, ist halt, glaube ich, einfach immer das. Man kann sich das natürlich vorstellen, einfach wie eine vergrößerte Knautschzone vom eigenen Körper. Und die hat natürlich auch Grenzen.
Ja, aber gut, das heißt dann auch, dass eben keine mechanischen Airbags drin waren. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, kann man dann trotzdem sagen, solange ein mechanischer Airbag gut eingestellt ist, was so diese Reißleine angeht, wenn die schnell genug auslöst und nicht zu viel Spiel hat, dann kann man doch eigentlich sagen, dass die Schutzwirkung vermutlich identisch sein wird, oder? Dass das Problem halt nur ist bei so einer Aufprallgeschichte.
Ja, würde ich so tatsächlich nicht sehen, weil die Sensorik in den elektronischen Airbag-Modellen einfach wirklich sehr, sehr gut ist und auch Stürze erkennt, beziehungsweise Aufprälle erkennt, die ohne, dass du jetzt irgendwo selber drauf fährst, passieren. Ne? Also wenn jemand auf dich drauf fährt oder seitlich, das ist quasi alles, was wo das mit einberechnet. Und auch wenn du bei einem Sturz mit der Reißleine zum Beispiel gar nicht vom Motorrad getrennt wirst, ne, und einfach dem Motorrad rutscht, das sind alles Szenarien, wo ich sagen würde, der elektronische Airbag hat wirklich viele Vorteile und hat einfach noch mehr Szenarien. Natürlich kann er auch nicht alle abdecken, aber ich würde sagen, deckt mehr Unfallszenarien ab als der mechanische Airbag.
Mhm. Ja, ich habe mich da auch vor ein paar Jahren ja ein bisschen damit beschäftigt und ich fand dann dieses Mechanische immer ganz sympathisch so als, ja, halt quasi Low-Tech-System irgendwo, wenn man das so sagen kann, irgendwie auch ausfallsicher. Ja, andererseits hast du ja schon gesagt, diese Sensoren sind halt so ausgereift und es ist jetzt auch nicht so, dass du zum Beispiel in einen Tunnel fährst und dann hat man kein GPS-Signal mehr, sondern du hast ja immer wie viele Sensoren sind es? 4, 5 oder so?
Viele, ja. Ich weiß es gerade auch nicht auswendig, aber ist auch unterschiedlich.
Also das sind ja auch so die Bedenken, die dann wahrscheinlich jeder mal hatte oder immer noch hat. Oder dass man auch denkt, dass da irgendwelche Funkwellen stören könnten, was weiß ich, was da alles mit reinspielt.
Ja, ich meine, im Prinzip musst du halt natürlich dran denken, den Akku aufzuladen von der Weste.
Ja,
das ist ganz klar.
Auch noch so.
Und das ist halt auch was mit Kabeln und möglicherweise mit einer App, die man aber nicht nutzen muss. Wo vielleicht auch dann doch manche Leute, die da nicht so affin sind, eher abschreckt. Ne?
Ja. Ja, ich muss auch sagen, es gibt noch so diesen kleinen Randaspekt, Thema Datenschutz. Da habe ich noch einen Artikel der Kollegin Brigitte Haschek entdeckt. Die hatte mal nachgefragt bei In-Motion. Also, wie gesagt, die beliefern Held, Climb, RST und ein paar andere noch und erschlagen dich dann mit irgendeinem Datenschutzhinweis, den man dann auch nicht so richtig gut versteht. Aber letztlich kam dann daraus, ja, die nutzen die Daten schon, eben auch, um diese Schutzwirkung zu optimieren. Das ist allerdings auch optional. Und die Fahrdaten sind allerdings dann separat gespeichert zu den persönlichen Daten. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass da der und der in diesem Fall gestürzt ist und also, ja.
Genau, also ich denke, man kann dem allen auch widersprechen. Das machen wir allerdings im Alltag auch selten, wenn man sich dann mal überlegt, was für Apps man eigentlich so installiert hat und was die alles so gerade so von einem aufnehmen. Und in dem Fall würde ich sagen, ja, im Prinzip kann man getrackt werden dadurch. Aber es hilft natürlich auch, das System weiterzuentwickeln, ne? Weil das Ganze basiert natürlich auf Daten. Und ohne, dass sie dann eben weiterhin Daten sammeln, auch von Stürzen, die sich natürlich auch verändern werden über die Zeit, über die Jahre, kann so ein System natürlich sich auch nicht verbessern.
Ja, also das nur so als Einschub, weil ja, wie gesagt, Datenschutz ist immer so ein Thema, das, glaube ich, dann doch viele Leute irgendwie beschäftigt. Und ja, ich hatte auch schon diesen Fall eben mit bei meinen ersten Fahrten, man denkt überhaupt nicht drüber nach, wie lange denn der Akku eigentlich hält. Und ich glaube dann so an dem zweiten oder dritten Tourentag war das dann, da hat dann einfach die Weste eben auch angefangen zu brummen, um mich eben darauf aufmerksam zu machen, dass der Akku jetzt bald leer ist. Und das ist dann halt schon ein blödes Gefühl. Und irgendwie ist es wieder ein Teil mehr, das du aufladen musst. Ja, so, aber unterm Strich finde ich, keine Ahnung, funktioniert es schon gut. Und es gibt, wie gesagt, es gibt so viele Lösungen, ja, um das irgendwie elegant zu integrieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem, jetzt die Frage, Mona, benutzt du sowas? Persönlich?
Ja, also genau, ich stimme dir natürlich zu, dass es wirklich also sinnvoll ist und wirklich auch schützen kann, wenn man sich eben darauf einlässt und Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Bei mir persönlich ist es so, dass ich einfach diesen Aspekt Gewicht einfach nicht so richtig ausblenden kann und auch das Volumen, das einfach dieses ja zusätzliche Kleidungsstück quasi mit sich bringt, für mich schon mich so einschränkt, dass ich sage, mir ist es wichtiger, dass ich mich sozusagen optimal bewegen kann und auch dann eben dadurch vielleicht Stürze verhindere, dass ich gar nicht in die Situation komme. Außerdem muss man natürlich dazu sagen, dass ich auf der Straße wirklich sehr wenig unterwegs bin, privat eher gar nicht. Und im Offroad-Bereich, wie gesagt, jetzt ist es eben nur im Rallye-Sport ausgereift, deswegen kommt es für mich da auch nicht in Frage. Und ich bin einfach tatsächlich Team klassischer Level 2 Protektor, der sich einfach schön dem Körper anpasst, leicht ist, man sich gut bewegen kann, der gut belüftet ist. Und so ist es eben, dass jeder da sein Ding finden muss.
Ja, also ich muss auch sagen, ich hab, wie gesagt, den ab und zu trage ich das schon. Diese Weste, aber ich muss auch sagen, so ich hatte auch schon so die Situation konkret vor einer längeren Urlaubstour, hatte ich auch drüber nachgedacht, weil das Ding hängt im Büro, ja, man kann das quasi mitnehmen und muss es halt aufladen. Aber letztlich war das dann mir wieder genau dieses eine Drum zu viel, was du dann ja jeden Tag trägst, jeden Tag anziehst irgendwie. Und ja, so Belüftung ist natürlich auch wieder ein Thema, gerade wenn du halt in wärmere Länder fährst. Ja, aber das reicht dann im Prinzip, um dass ich sage, ja, ich lasse es halt dann doch weg. Und ich meine, so ist es halt mit vielen Schutzausrüstungen, so sage ich mal. Man lässt es dann oft doch wieder aus Bequemlichkeit weg oder eben aus den Gründen der Komforteinbußen. Und ja, also ich glaube, für mich wäre tatsächlich die ideale Lösung, wenn ich irgendwas hätte, was eben auch sich elegant in so eine Textilkombi einfügt. Ich glaube, damit würde ich noch am ehesten arbeiten. Aber wie gesagt, bei irgendwelchen längeren Touren oder Reisen, ja, wo ich eh versuche, recht sparsam zu packen, da fliegt sowas halt dann doch wieder raus. Und jetzt bin ich halt trotzdem jemand, der eigentlich auch, wenn er nur um die Ecke zum Tanken fährt, normalerweise auch Motorradstiefel trägt und eine Motorradjeans wenigstens. Also ich bin eigentlich schon eher spießig in der Hinsicht, aber wie gesagt, die Airbag-Weste ist dann doch so genial, wie ich das finde, ja, bleibt dann eben doch eher ungenutzt irgendwo hängen, was eigentlich doof ist, aber ja, ich weiß nicht, wie ist denn dein Eindruck so von unseren Kollegen in der Redaktion? Also ich habe auch das Gefühl, dass es abseits der Rennstrecke eigentlich jetzt nicht so sich durchsetzt gerade, oder?
Genau, also auf den Touren würde ich jetzt sagen, fahren die Leute eher weniger mit Airbag. Das kann natürlich bei uns auch damit zusammenhängen, dass wir natürlich sehr oft unsere Klamotten wechseln, unsere Outfits, dann ist dann schon mal ein Einbaumodell, fällt dann schon mal raus. Und bei den Kollegen auf der Rennstrecke, wie du gerade schon gesagt hast, fahren eigentlich alle bis fast alle mit Airbag, was ja eigentlich aber auch ein gutes Zeichen ist dafür, dass die Leute schon darauf vertrauen, nur eben das höhere Risiko doch auf der Rennstrecke sehen und sich dann da nochmal besser schützen wollen.
Ja, ich glaube, da ist es eher die Ausnahme, dass jemand keinen Airbag hat und auf der Straße. Ja, also ich finde, man sieht das schon hin und wieder, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das so großflächig durchgesetzt hat. Und jetzt könnte man ja auch sagen, es liegt am Geld. Andererseits denke ich mir, es laufen genügend Motorradfahrer rum mit sehr teurer Ausrüstung. Also ich weiß auch nicht. Also
ja, es ist auch noch früh, glaube ich, in dieser Entwicklung. Also alles braucht irgendwie so ein bisschen seine Zeit und vielleicht in der Motorradszene sogar noch ein bisschen mehr als in anderen Bereichen. Und die Hersteller werden da weiterentwickeln und den Leuten das versuchen ans Herz zu legen. Und wer weiß, vielleicht ist es in Zukunft so wie mit dem Helm früher, dass früher war es auch mal normal, ohne Helm zu fahren.
Ja, das stimmt.
Und heute ist es undenkbar, ne?
Ja. Ja, apropos Helm, ich habe auch jetzt wieder auf der Messe, ich glaube, das war auch am Stand von Autoliv sogar und bei Airo, aber das ist glaube ich, diese Kooperation. Da habe ich jetzt tatsächlich auch wieder diesen Helm gesehen, über den wir schon geredet haben im Podcast, auch der diese kleinen, ja, diesen kleinen Airbag-Ring.
Ja, wie so ein Heiligenschein.
Genau. Also das finde ich halt auch, ja, irgendwie spannend und ja, wie du sagst, vielleicht ist es wirklich in 10, 20 Jahren normal und vielleicht ist dann eher die Frage, habe ich einen Helm mit Airbag oder nicht oder keine Ahnung.
Genau, es ist also eine Kooperation von Autoliv und Airo oder Airo, über die wir natürlich auch gesprochen haben, als ich in Schweden war bei Autoliv. Und es ist auch nur ein Beispiel von den ganzen Projekten, die tatsächlich gerade forschungsmäßig so vorantreiben, was ich extrem positiv finde. Wir haben auch dort mit den Entwicklern gesprochen, die sich natürlich auch viel in der Automobilszene auskennen und mir dann auch im Prinzip rückgemeldet haben, dass gerade im Motorradbereich, aber auch im Fußgängerschutzbereich viel weniger in den letzten Jahren geforscht und verbessert wurde als bei den Autos. Wenn man sich da anschaut, was die Assistenzsysteme mittlerweile alles können, und wir sprechen im Prinzip immer noch darüber, ob ein Airbag sinnvoll ist oder nicht, das ist schon ein enormer Unterschied. Und daher finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass sie sich da ja nach vorn bewegen und forschen und auch beispielsweise Prototypen von Airbags, die sich außen an Autos befinden, also wenn man mal von der anderen Seite denkt, ne, die dann ja ausfahren, wenn da eben, das kann natürlich dann eben auch ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer sein oder quasi Jethelme mit aufblasbarem Kinnteil, das sich dann um den Kopf schließt. Also es gibt verschiedene Ansätze. Und ja, ich finde es auf jeden Fall spannend und wichtig, dass da weiter geforscht wird.
Ja, das ist ja bei vielen so, dass da die Autowelt so der ja, ich will jetzt nicht sagen Vorreiter ist, aber dass da halt einfach die Entwicklung vorangetrieben wird so. Und ja, aber gerade bei den Airbags, das kann man ja auch noch erwähnen, also die sind ja oft auch im Reitbereich oder Ski-Snowboard-Bereich, also da gibt es ja ganz viel ja, Kooperation oder das ist ja teilweise auch das, wo es halt herkommt. Genauso genau. wie MIPS oder also viele Sicherheitsfeatures einfach ja, eben durchaus in anderen Sportarten gut funktionieren. Und das ist dann immerhin ganz praktisch für uns so als Nischenbereich eher.
Ja, genau.
Genau, was ich auch noch gesehen habe tatsächlich, war ein Airbag, den man, ich weiß gar nicht, ob das dann so eine Art Tankrucksack war, der war auf so einer Yamaha MT-07, glaube ich, montiert. Das habe ich auch noch gesehen auf der EICMA und keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch noch so ein Zweig, der sich da auftut, also so Airbag mit... Ja. Ja, so ein Onboard-Airbag, also das hat ja bis jetzt nur die Honda Goldwing, glaube ich, was wohl super funktioniert, aber das hast du natürlich, da hat man vielleicht auch den Platz auf einer Goldwing.
Ja, es ist halt auch sehr spannend, wenn man sich die Entwicklung anschaut von den Motorrädern mit Elektromotor, wo sich dann eben da ganz neue Möglichkeiten auftun, sowas unterzubringen. Das ist natürlich jetzt gerade mitunter deswegen so schwer zu realisieren, weil da einfach der Tank ist mit Benzin. Und bei einem Elektromotor kann man vielleicht sowas einbauen. Das ist natürlich auch nur für ein Sturzszenario dann irgendwo sinnvoll. Aber wenn es geht, warum nicht? Ne?
Das ist halt auch ein schöner Randaspekt, weil nicht nur im Design eben, das bietet eben ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht eben auch zum Thema Sicherheit was. Danke Mona nochmal für diesen, ja, für diese Zusammenfassung. Und wie gesagt, das Angebot ist groß. Da muss halt, glaube ich, jeder schauen, was für ihn am besten passt. Ich glaube, Schützen... Ja, da ist man sich eigentlich einig. Das funktioniert bei allen, bei egal welchem Muster. Und die kosten auch alle ungefähr das Gleiche. Also ich glaube, da kann man sich wirklich überlegen, was für einen am besten passt.
Genau, das ist natürlich wie immer mal wieder die alte Weisheit, sich das Ganze von jemandem erklären zu lassen und die Sachen einfach anzuprobieren. Ne?
Und nicht im Internet bestellen, so wie in der vorletzten Folge. So. Nee. Egal. Ja. Nee, genau. Aber bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Mona, ich wollte noch sagen, das war jetzt, glaube ich, das letzte Mal, dass du bei uns im Podcast warst, nachdem du jetzt doch ein paar Male bei uns zu Gast warst.
Ja, genau.
Wollte ich dich quasi hier auch noch mal kurz verabschieden. Möchtest du kurz sagen, wohin es dich verschlagen hat und warum wir uns vielleicht doch bald noch mal hören im Podcast?
Genau. Ja, ich werde tatsächlich den Motorradkosmos hier verlassen und mein eigenes kleines Ding machen im Trail-Bereich. Es ist eben diese kleine Offroad-Nischensportart, die mich seit ich ein Kind bin begleitet. Und ja, da werde ich jetzt auch mit einem Magazin und verschiedenen Kanälen einsteigen. Und ja, da biete ich natürlich sehr gerne an, mal mit dir über Trail zu sprechen oder über Offroad-Sport generell.
Ja, das wollten wir schon länger machen, aber jetzt haben wir quasi einen guten Aufhänger dafür.
Genau. Ja, ich werde den Podcast auf jeden Fall auch weiter verfolgen, so wie ihr, hoffe ich auch. Und bin gespannt, was ihr noch für Themen habt in Zukunft.
Ja, kannst du auch gespannt sein. Ja, nee, also nochmal danke, Mona. Danke, dass du immer so bereitwillig dabei warst, auch oft sehr spontan. Das war immer super. Genau, und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns auch gerne mal eure Erfahrungen mit Airbag-Westen. Vielleicht sagt ihr halt auch, das ist mir eigentlich zu teuer dafür, dass du sowieso schon eigentlich Schutzausrüstung an hast. Also das ist, ja, ist sehr kontrovers, ist ein spannendes Thema und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir freuen uns jedenfalls über eure Kommentare oder über eure E-Mails an podcast@motorradmann.de. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.